Unendlich Wald. Der Podcast vom Ruheforst Südpfälzer Bergland in Wilgartswiesen.
Ja, und damit herzlich willkommen wieder zu Unendlich Wald, dem Podcast für den Ruheforst Südpfälzer Bergland in Wilgartswiesen. Mein Name ist Michael Daub. Herzlich willkommen und zurück nach der kurzen, aber doch effektiven Sommerpause. Keine Folge im Juli, dafür jetzt wieder im August. Eine neue Ausgabe, wie immer, am dritten Freitag im Monat. Schön, dass Sie mit dabei sind. Es geht heute um ein Thema, wenn wir das vollständig aufdröseln würden, könnten wir, glaube ich, eine ganze Folge darüber machen. Es geht um Ethik. Speziell geht es um Ethik im Bereich der Medizin. Es gibt im städtischen Krankenhaus in Pirmasens und damit ja auch klinikübergreifend in Rotalben ein Ethikkomitee, das doch teilweise auch recht schwierige Entscheidungen treffen muss. Und welche das unter anderem sind, wie dieses Ethikkomitee arbeitet, das wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen. Und ich freue mich, dass Bernd Adelmann als einer der Verantwortlichen dieses Ethikkomitees sich heute die Zeit genommen hat, um mit mir darüber zu sprechen. Hallo Herr Adelmann.
Grüß Herr Daub.
Vielleicht bevor wir ins Thema einsteigen, zwei, drei Worte zu Ihnen. Sie sind ja nicht nur dafür verantwortlich, Sie machen sehr viel. Sie sind Pastoralreferent und haben eigentlich alle Hände voll zu tun. Erzählen Sie uns ein bisschen was über die Person Bernd Adelmann, was sie so macht.
Ja, wie Sie schon richtig sagen, ich bin Pastoralreferent. Ich habe zwei halbe Stellen. Die eine halbe Stelle ist in der Gemeinde, die andere halbe Stelle ist im Krankenhaus als Krankenhausseelsorger. Ich denke, wir schauen jetzt mal erst auf die oder nur auf diese Rolle im Krankenhaus. Da ist ein weit gefächertes Feld an Krankenhausseelsorge. Das geht zum einen um die Seelsorge mit den Patienten und Patientinnen im Krankenhaus, aber gleichzeitig auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das ist uns wichtig in der Krankenhausseelsorge. Ich bin weiterhin auch im Unterricht am Bildungszentrum des Krankenhauses, wo mein Fach dann die Ethik ist, was sich ja schon nahelegt. Zusätzlich bin ich noch in der Notfallseelsorge hier im Kreis Südwestpfalz, beziehungsweise ja, im ganzen Bereich Pirmasens Südwestpfalz und bin dort als Meldekopf, sodass, wenn irgendwas Heftiges passiert, Todesfall, Suizid, wird da auch gerufen werden.
Also da haben Sie alle Hände voll zu tun und es steht immer der Mensch im Mittelpunkt Ihrer Arbeit. Das kann man, glaube ich, so zusammenfassend sagen, oder?
Ja, natürlich, ja.
Genau. Wir haben uns ein Thema vorgenommen, ich will mal mit diesem Überbegriff vielleicht einsteigen, mit diesem Überbegriff Ethik. Viele haben unterschiedliche Auffassungen, was sich hinter diesem Begriff verbirgt. Wir gehen ja gleich ein bisschen in die Tiefe, sprich was die Arbeit Ihres Komitees angeht. Aber wenn Sie diesen Oberbegriff Ethik, und Sie unterrichten ja auch dieses Thema, vielleicht zusammenfassend umschreiben möchten, wo könnte man diesen Begriff reinpacken?
Ja, damit fange ich auch im Unterricht immer an. Es gibt ja unterschiedliche Begrifflichkeiten. Man spricht von Ethik, man spricht von Moral. Was ist jetzt was? Im Prinzip ist es so, dass es ganz unterschiedliche Moralen gibt. Moralen, das ist die Gesamtheit aller Regeln, aller Ordnungen, an die ich mich halten möchte für das Zusammenleben mit anderen Menschen. Und da gibt es ganz unterschiedliche. Es gibt Moralen, die jetzt vom Beruf her geprägt sind. In der Ärzteschaft gibt es eine andere Moral als in der Pflegeschaft. Es gibt eine andere Moral in verschiedenen Kulturen. Selbst in verschiedenen Altersgruppen gibt es unterschiedliche Moralvorstellungen. Und es ist wichtig, gerade wenn viele Menschen zusammenkommen und zusammenarbeiten, gerade auch in der Sorge um den Menschen, da kommen verschiedene Moralvorstellungen zusammen. Und da muss man einen Weg finden, wie man miteinander jetzt sich einigt und miteinander einen Weg geht. Und dafür braucht es eine Lehre von der Moral. Das heißt, die dann differenziert, wie ist abzuwägen, wo soll der Schwerpunkt hingelegt werden, wie bringt man das alles unter einen Hut. Und diese Lehre von der Moral heißt Ethik. So schnell ist es gesagt.
So schnell ist es gesagt. Also würden wir doch keine ganze Sendung wahrscheinlich füllen damit, aber wahrscheinlich doch, wenn wir da etwas mehr in die Tiefe gehen. Sie haben das eben so schön umschrieben. Jeder Mensch hat andere Vorstellungen, was das Thema angeht. Mhm. Würden Sie sagen, Ethik ist ein Kompromiss?
Nee, eher so eine Einigung. Man schaut sich die verschiedenen Moralvorstellungen an und einigt sich. Und in der Ethik gibt es ein ganz wichtiges Prinzip, nämlich, dass das beste Argument zählt. Das ist auch in ethischen Gesprächen der Fall. Das beste Argument zählt. Und dann einigt man sich darauf, wie man denn weitergehen will.
Ich denke, das hat auf den Punkt ungefähr zusammengefasst, was ich gerade eingangs auch gefragt habe, wie man das auch erklären kann. Das beste Argument, und damit würde ich gerne auch überleiten zu der zum Ethikkomitee, zu Ihrer Arbeit. Und die machen Sie ja nicht alleine, sondern da ist ein ganzes Team dahinter, was wir noch hören werden. Vielleicht erklären Sie uns mal als Einstieg allgemein, was Ihre Aufgaben sind. Was macht das Ethikkomitee?
Also das Klinische Ethikkomitee ist eine Einrichtung im Krankenhaus und es geht darum, verschiedene Situationen ethisch einzuschätzen. Wir werden keine verbindlichen Beschlüsse fassen, die dann für die Ärzte verbindlich sind, sondern was wir abgeben, sind ethische Empfehlungen. Das Komitee, da ist Wert darauf gelegt, dass ganz viele unterschiedliche Berufsgruppen drin vertreten sind. Es sind Ärzte, es sind Pflegekräfte, es sind Mitarbeiter des Sozialdienstes, Mitarbeiter der Schule und Pflegekräfte natürlich, wo es darum geht, aus verschiedenen Perspektiven drauf zu schauen auf die Situation des Patienten und der Patientin. Und dann miteinander das ethisch zu bewerten nach verschiedenen Prinzipien, um zu schauen, welche Empfehlung wollen wir dem behandelnden Arzt geben oder auch dem Antragsteller, der einen Antrag ans Ethikkomitee stellt.
Also es geht in erster Linie um Situationen kranker Menschen, bei denen eine Entscheidung getroffen werden muss, verstehe ich das richtig? Ja. Und Sie beraten dann gemeinsam, welche Empfehlung für eine mögliche Entscheidung gegeben werden kann.
Das ist der eine Teil der Aufgaben. Es gibt insgesamt drei Aufgaben des Ethikkomitees. Ein weiterer wichtiger Teil ist die Ausbildung und die Weiterbildung von Mitarbeitern, dem ich zum Beispiel nachkomme, indem ich im Bildungszentrum Ethik unterrichte für die Pflegekräfte, für die Praxisanleiter und Praxisanleiterinnen, indem wir öffentliche Veranstaltungen machen. Ich denke auch, dieser Podcast ist vielleicht so ein kleiner Anteil daran, für die Menschen, die das interessiert, da ein bisschen zu informieren. Und der dritte große Punkt, das ist die Leitlinienentwicklung im Krankenhaus. Da stehen wir noch davor. Das ist noch unser Ziel, dass wir das machen, dass wir verschiedene Bereiche im Krankenhaus Leitlinien entwickeln, wie man ethisch in verschiedenen Bereichen vorgehen kann.
Damit die einzelnen Bereiche eigenständiger entscheiden können?
Ja.
Werden Sie da nicht überflüssig?
Es wäre ja gut, wenn wir uns überflüssig machten, weil dann das Krankenhaus ganz und gar ethisch eingestellt wäre und jeder das auf dem Schirm hätte. Das ist auch unser Ziel, dass es so ein ethisches Grundbewusstsein gibt. Das gibt es zweifelsohne ganz oft an verschiedenen Orten. Mhm. Aber ich glaube, wenn man nochmal eine Leitlinie hätte, könnte man da im Zweifelsfall einfach auch nochmal nachgucken.
Ich würde gerne im Laufe des Gesprächs nochmal auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder auf die Teilnehmenden Ihres Komitees dann auch zu sprechen kommen. Jetzt vielleicht mal ganz zurück. Seit wann gibt es denn das Ethikkomitee in Pirmasens?
Ja, die Wurzeln sind 2009 gewesen, Ende 2009. Da hat die Chefarztkonferenz des Krankenhauses beschlossen, dass wir so ein Ethikkomitee bräuchten. Mhm. Und zwar war das in Folge auch der Leitlinienentwicklung des Krankenhauses und im Zusammenhang mit der Zertifizierung und Öffentlichkeitsarbeit des Krankenhauses. Da hat sich dann die Hausleitung, die Geschäftsführung angeschlossen und es wurde so ein Konzept für eine Ethikberatung überlegt und man hat sich sehr früh geeinigt, dass es die Form eines Ethikkomitees haben sollte. Es gibt ja andere Möglichkeiten eines Ethikcafés oder Ethikvorträge, aber es sollte ganz bewusst dieses Ethikkomitee sein. Und mein ehemaliger Kollege Michael Adam hat es mitbegleitet als Krankenhausseelsorger, auch durch Schulung der Mitarbeiter und durch Ideen, die er eingebracht hat.
Also es gab irgendwann diesen Moment, wo man gesagt hat, wir brauchen das. Aber jetzt hat man ja kein fertiges Konzept für ein Ethikkomitee in der Schublade. Ja. Man muss ja gucken, wie baut sich sowas auf, was brauchen wir. Wie sind denn die nächsten Schritte dann gewesen?
Also man hat sich informiert, es gibt ja einiges an Literatur auch, welche Möglichkeiten des ethischen Vorgehens es gibt. Man hat sich da zunächst für ein Delegationsmodell entschieden. Das heißt, dass wenn Menschen eine ethische Beratung brauchen, dass derjenige, der das beantragt, dann auch in die Sitzung mit reinkommt und es vorstellt und mit dabei ist, dass da beraten wird und erst wieder mit nach draußen nimmt. Man hat aber schon am Anfang so mit einbezogen die Möglichkeit eines Prozessmodells, dass man also auch auf Station zum Beispiel beraten kann mit allen Beteiligten. Und man hat, das war zunächst also top-down, dieser Gedanke. Die Chefarztkonferenz hat gesagt, wir brauchen das. Die Geschäftsführung hat gesagt, ja, das wollen wir tun. Man hat erste Gedanken entwickelt und dann hat man die Mitarbeiterschaft mit einbezogen durch Umfragen, durch Beratungen und die praktisch mit reingeholt. Hat sich dann im September 2012 zum ersten Mal als Komitee getroffen. Man hat Öffentlichkeitsarbeit schon betrieben, indem es im Krankenhaus zum Beispiel einen Briefkasten gibt, in dem hingewiesen wurde im Internet und Intranet und in E-Mails. Und es gab Fortbildungen und Studientage, auch Kontakte zu anderen Ethikkomitees, die es hier in der Gegend schon gab. In Kaiserslautern gab es schon eines, in Homburg gab es schon eines. Da hat man sich informiert, hat sich getroffen und geschaut, wie man dies denn. Und dann auch nochmal mit der Literatur abgeglichen, um zu sehen, welches Konzept könnte hier dann das Tragende und Wichtige sein.
Also es gab einen Austausch in der Region, ja, wo man geschaut hat, wie macht ihr das eigentlich? Und man hat miteinander gesprochen. Und so ist dieses Konzept nach und nach entstanden. Zunächst, wenn ich das richtig verstanden habe, eben auch zunächst einmal wirklich auf Führungsebene entschieden, sowohl bei den Chefärzten als auch bei der Geschäftsleitung, die ja auch mit im Boot sein muss. Und so ist dieses Komitee dann nach und nach entstanden. Jetzt haben wir eingangs schon kurz was gehört. Die Zusammensetzung ist sehr vielseitig. Man will möglichst alle Bereiche des Krankenhauses abdecken. Vielleicht, wenn Sie dazu noch mal zwei, drei Sätze sagen, wer ist alles mit im Boot?
Also wir sind 18 Leute im Ethikkomitee. Ich bin quasi Seelsorger drin. Dann haben wir die Betriebsärztin mit dabei. Wir haben die stellvertretende Stationsleitung der Intensivmedizin, also der Intensivstation mit dabei. Wir haben Chefärzte mit dabei, und zwar unterschiedlicher Richtungen. Die innere Medizin ist vertreten, die Psychiatrie ist vertreten, die Chirurgie ist vertreten. Und wir haben nicht nur Chefärzte, es sind auch Oberärzte, es sind auch Stationsärzte. Und wir haben Pflegekräfte verschiedener Stationen. Da ist die Kinderstation dabei, da ist die Entbindungsstation dabei. Wir haben Lehrkräfte dabei aus der Krankenpflegeschule. Es ist auch eine Frau dabei, die war mal früher Krankenpflegeschülerin, ist es jetzt nicht mehr, aber ist immer noch mit dabei und kann auch so praktisch diesen Blick von außen noch mal mit dazu tun.
Und wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mich gerne an das Komitee wenden, wie ist die Herangehensweise? Wie kommt man mit Ihnen in Kontakt?
Also es gibt immer noch diesen Briefkasten, der im Foyer des Krankenhauses hängt. Da hängt er schon seit 2012. Das ist aber relativ wenig Nachfrage über diesen Briefkasten. Der wird jeden Tag geleert. Und wenn dann da ein Antrag drin ist, dann werden wir sofort informiert seitens der Verwaltung, die das übernommen hat, da täglich reinzuschauen. Und dann läuft dieser Prozess oder fängt er an zu laufen. Wir haben jetzt in den letzten Jahren das initiiert, dass es auch über Intranet und Internet die Möglichkeit gibt, so eine ethische Beratung anzufordern oder anzufragen. Und das ist relativ niederschwellig. Das gibt da ein Formular, sowohl im Intranet für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, als auch im Internet für die Angehörigen. Und es ist relativ leicht zu finden, gleich auf der Anfangsseite. Da stehen wir direkt hinter der Geschäftsführung, steht das Klinische Ethikkomitee. Und wenn man da sich reinklickt, kommt man gleich auf das Formular, wo man das beantragen kann. Und in dem Moment, in dem das Formular abgeschickt wird, und das ist auch datenschutzrechtlich kontrolliert und ist also alles einwandfrei.
Muss man an alles denken heute.
Ja, natürlich. Ja. Und dann kommt es bei jedem von uns an, bei jedem Mitglied des Ethikkomitees.
Ah ja.
Und wir schauen dann, dass wir uns sehr zeitnah zusammenfinden, beziehungsweise, dass sich einige, die jetzt auch wirklich da Zeit haben, zum Termin zusammenfinden und gucken, ist das ein Fall für das Ethikkomitee?
Ach, das ist auch eine spannende Aussage. Ist es ein Fall für das Ethikkomitee? Ja. Das heißt, nicht alles, was im Briefkasten landet oder was per E-Mail zu Ihnen kommt, gehört auch in Ihren Bereich.
Ja, also ich hatte auch schon Anfragen. Da ging es darum, sich zu beschweren über irgendeinen Arzt. Ah. Und da habe ich dann weiter vermittelt an das Beschwerdemanagement des Krankenhauses. Sowas haben wir auch. Die kennen sich da aus, die kümmern sich darum. Mhm. Es gibt Anfragen, die könnten jetzt vielleicht an den Betriebsrat gehen. Und wir vermitteln aber immer weiter und sagen, wenden Sie sich doch mit diesem Anliegen dann an den oder die. Also in diesem Anfrageformular ist auch immer eine Telefonnummer anzugeben, sodass wir uns in Verbindung setzen können. Und wir rufen dann auch unmittelbar zurück, klären die näheren Sachverhalte und da stellt sich das dann auch manchmal raus, wer da zuständig sein könnte und da verweisen wir dann auch hin.
Und wir wollen einfach der Orientierung halber noch darauf hinweisen, die ganzen Informationen, die Sie gerade genannt haben, auch mit dem Antrag direkt unter der Geschäftsführung, finden sich auf der Webseite des Krankenhauses Pirmasens. Mhm. Nur, dass man da direkt auch gucken kann, wenn man da den entsprechenden Bedarf hat. Jetzt haben Sie eben gesagt, die E-Mail, wenn eine E-Mail verschickt wird, die geht an alle raus. Ja. Wie sind denn die weiteren Prozesse? Nimmt da irgendeiner dann das Heft in die Hand und sagt, ja, ich trommel jetzt alle zusammen oder wie funktioniert das?
Genau so ist das. Mhm. Also in der letzten Zeit war das vornehmlich ich, wenn ich das sehe, weil ich die Mails auch aufs Handy kriege. Und dann, dann fange ich an rumtelefonieren und gucke, wer ist denn noch da? Ich schaue, dass wir einen Raum haben, in dem wir uns treffen können. Das ist auch nicht immer ganz leicht im Krankenhaus. Mhm. Manchmal kommt uns zugute, dass ich einfach von der Seelsorge her ein Büro habe, wo wir uns auch drin treffen können. Und also wir schauen nach dem Raum, wir schauen nach einer Zeit, wo wir uns treffen können, wo alle dann eine Möglichkeit haben zu kommen. Und es gibt zum Beispiel Ärzte, die dann dabei sind, die können auch in die Patientenakte nochmal reingucken, dieses betreffenden Patienten, und können schauen, was für Informationen sind da wichtig für diese Beratung und die dann entsprechend mitbringen.
Und der Antragsteller wird auch angehört oder passiert das nur in Form des Antrags, den er gestellt hat?
Also in der Regel nehmen wir Kontakt mit ihm auf im Vorfeld und lassen uns die ganze Situation schildern. Mhm. Also wenn das jetzt ein Angehöriger ist, dann werden wir zunächst das im internen Kreis besprechen, jetzt der Ethikberatung, weil es kann ja sein, dass die medizinische oder ärztliche Indikation das, was der Antragsteller sich wünscht, nicht hergibt. Das gibt ja also es ist ja beides entscheidend, sowohl der Patientenwille, der jetzt auch durch Angehörige zum Teil vertreten wird, wenn der Patient seinen Willen nicht mehr äußern kann, und die ärztliche und medizinische Indikation. Wenn es die medizinische Indikation dieses Vorgehen nicht hergibt, dann kann man das auch nicht tun, auch wenn der Angehörige das sehnlichst wünscht. Und um den Angehörigen da nicht vor den Kopf zu stoßen in der Diskussion, werden wir ihn in der ersten Sitzung nicht einladen, aber ihn unbedingt auch über das Ergebnis dann informieren, wenn er diesen Antrag gestellt hat.
Wenn man auf der Webseite sich ein bisschen umschaut und auch ein bisschen informiert über das Komitee, dann gibt es da auch ein paar Beispiele, die man sich anschauen kann aus der Praxis sozusagen, die auch bei Ihnen vielleicht auf dem Schreibtisch gelegen haben. Kann man dazu was sagen, dass wir einfach mal so ein bisschen das Thema griffiger machen, welche möglichen Themen bei Ihnen da behandelt werden?
Also konkrete Beispiele kann ich selbstverständlich nicht nennen, wegen des Datenschutzes. Aber was wir ganz oft haben, sind Fragen am Ende des Lebens. Mhm. Und da kann es vorkommen, dass der Patient, die Patientin nicht mehr leben mag. Dass er sagt, oh, ich möchte nicht an Maschinen sein, ich möchte nicht nur noch beatmet weiterleben können. Mhm. Ich möchte keine perkutan gelegte Nahrungssonde haben. Und die Angehörigen, die wollen das nicht verstehen und sagen, nee, wir wollen aber, dass der Patient weiterlebt mit allen möglichen Mitteln und die höchstmögliche Therapie da angewandt wird. Das kann so eine Situation sein. Mhm. Ganz oft ist es auch so, dass der Patient seine Wünsche nicht mehr äußern kann. Und dann gibt es unterschiedliche Gruppen in den Angehörigen, die, wenn er 4 Kinder hat und 2 sagen, aber wir wollen das gerne so, wir möchten gerne Maximaltherapie, und die anderen 2 sagen, bitte lass ihn doch sterben. Wie soll der Arzt sich entscheiden in diesem Fall? Mhm. Es gibt die Möglichkeit, durchaus des Betreuungsgerichtes das einzuschalten, aber in dieser vorgelagerten Stufe kann es auch beim Ethikkomitee einfach eine qualifizierte ethische Einschätzung geben, sodass der Arzt da nochmal eine Argumentationshilfe den Angehörigen gegenüber hat.
Ich kann mir das schon teilweise recht schwierig vorstellen. Sie haben dieses Beispiel eben genannt. Da ist der Patient, der am Lebensende sagt, ich möchte nicht mehr, ich möchte keine lebensverlängernden Maßnahmen. Ja. Das muss man respektieren. Auf der anderen Seite ist natürlich der durchaus auch menschliche und verständliche Wunsch der Angehörigen da, dass der Patient nach Möglichkeit bestmöglich noch und so lange, wie es irgendwie geht, behandelt wird. Ja. Und Sie sprechen ja nur eine Empfehlung aus. Ja. Das, glaube ich, lässt auch das Komitee nicht immer kalt, oder?
Ja, es gibt durchaus Situationen, wo dann anders entschieden wird. Wenn es dann beispielsweise vors Gericht geht und der Richter oder die Richterin sagt, nein, wir machen das so, dann ist das so. Also dann kann das Ethikkomitee nicht sagen, nee, wir gehen jetzt in Berufung. Aber es ging einfach darum, eine Expertise zu geben. Das ist eigentlich die Aufgabe des Ethikkomitees, eine ethisch-argumentative Expertise zu geben.
Die, nochmal erwähnt, nicht verbindlich ist denjenigen gegenüber, die die Anträge stellen. Ja. Wie oft kommen Sie denn zum Einsatz so im Schnitt?
Das ist relativ selten, dass also wirklich eine Ethikberatung angefordert wird. Ich denke, es sind so 5 bis 10 Anfragen im Jahr. Allerdings kommt ja hinzu, dass wir auch Wert darauf legen, dass ganz vieles im Krankenhaus zum Teil auch schon ethisch betrachtet wird. Ich weiß, dass auf der Intensivstation immer wieder mal Gespräche da sind zu bestimmten Patienten, wo auch ethische Fragen einfach behandelt werden, ohne dass die Hinzunahme des Ethikkomitees. Ich weiß, dass auf manchen anderen Stationen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einfach auch diesen ethischen Blick haben. Und das ist eigentlich das Ziel. Das ist auch das, was wir als Schritte nach vorne uns vorgenommen haben im Ethikkomitee, einfach die Menschen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Krankenhaus so zu schulen oder solche Impulse zu geben, dass die das aus eigener Initiative, diese ethische Betrachtung machen.
Jetzt haben Sie eben gesagt, Sie schauen sich einen Antrag an, Sie beraten, Sie bewerten, Sie geben eine Empfehlung ab. Ist Ihre Arbeit damit beendet? Da kommt dann doch noch mal so ein, ich sag mal salopp, so ein Nachschlag, dass vielleicht der Betroffene sagt, ja, aber könnt ihr vielleicht nicht doch noch mal? Gibt es danach noch eine Begleitung oder ist mit dieser Empfehlung Ihre Arbeit eigentlich abgeschlossen?
Also diese Empfehlung, die kommt in die Krankenakte. Und natürlich kann es sein, dass da noch mal was weitergeht. Und dann würden wir auch uns noch mal treffen. Es werden auch zum Teil weitere Begleitungen empfohlen, dass man zum Beispiel sagt, vielleicht ist es eine Option, dass von der Seelsorge aus da nochmal ein Kontakt hin stattfindet. Und das tun wir dann auch, das bieten wir an. Ich meine, ob das angenommen wird oder nicht, das ist dann die Sache der Angehörigen oder der Antragsteller. Aber wir bieten es auf jeden Fall an.
Ich würde gerne darauf hinweisen, wir haben es eben gehört, Sie treffen oft Entscheidungen oder Empfehlungen, geben Sie ab, die das Lebensende betreffen. Aber das ist nicht nur die Aufgabe des Komitees, sondern im Prinzip schauen Sie auf alle Lebensabschnitte, wenn es nötig ist, richtig?
Genau. Also es könnten zum Beispiel auch Fragen kommen zur künstlichen Befruchtung oder Fragen am Beginn des Lebens, In-vitro-Fertilisation oder solche Dinge, was bei uns jetzt noch nicht da war. Aber wenn sowas käme, würden wir uns dem auch widmen.
Jetzt ist es ja so, das Pirmasenser Krankenhaus ist ja mittlerweile eng verbunden mit dem Krankenhaus in Rotalben. Das heißt, auch da haben Sie als Komitee Ihren Blick drauf, richtig?
Ja. Wir haben auch vom Vorstand aus demnächst im September, glaube ich, ein Gespräch in Rotalben, wo wir uns mit einem Chefarzt oder mit einem der Chefärzte dort treffen, um einfach auch da nochmal abklären, was sind denn die Angebote des Ethikkomitees, wie kann dieses Ethikkomitee die Ärzte dort auch unterstützen und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und es kommt dazu, dass auch die Schüler und Schülerinnen von Rotalben bei uns am Bildungszentrum unterrichtet werden und damit auch im Ethikunterricht mit dabei sind und diese ethische, ich würde sagen, Grundsensibilisierung kriegen.
Also da ist auch diese Vernetzung an der Tagesordnung, die es ja eh schon zwischen den beiden Häusern seit geraumer Zeit auch gibt. Wir haben eingangs gesagt, Sie haben zunächst einmal Literatur studiert, Sie haben in anderen Kliniken geschaut, wie machen die das? Ist es mittlerweile auch so, dass andere Kliniken Sie um Rat fragen, wenn sowas ansteht? Gibt es da auch einen Austausch in umgekehrte Richtung?
War bis jetzt noch nicht da, aber wir streben das an, auf mittelfristige Sicht, dass wir mit den anderen Ethikkomitees auch nochmal Kontakt aufnehmen.
Dass auch da so ein Netzwerk entsteht und man sich dann auch austauscht. Es gibt mittlerweile viele Häuser, die dieses Ethikkomitee auch eingerichtet haben. Sie haben es erwähnt, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen, wie man das aufbauen kann. Nehmen wir an, es gibt ein Klinikum, bei dem es dieses Komitee in welcher Form auch immer noch nicht gibt. Was würden Sie denn sagen, wie wichtig ist so eine Einrichtung?
Ich denke, es ist sehr wichtig fürs Krankenhaus, weil die Ethik für die Mitarbeitenden ja eine Möglichkeit ist, ihr Tun zu reflektieren aufgrund dieser ethischen Prinzipien, die dem zugrunde liegen. Und ich halte es immer für wichtig, die eigene Arbeit immer wieder zu reflektieren. In der heutigen Zeit ist ganz viel die Rede von Cool Out. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben. Mhm. Also das Gegenteil von Burnout vom Begriff her. Und das bedeutet einfach, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit einem ganz hohen ethischen Ideal angetreten sind und dann aber konfrontiert sind mit Sachzwängen, mit Zeitmangel, mit Personalnot. Das kriegt man überall mit. Und dann ganz unbewusst diese ethischen Ansprüche runtergeschraubt werden mit ganz unterschiedlichen Coping-Mechanismen.
Quasi an die Gegebenheiten anpassen sozusagen.
Ganz,
ne?
Genau. Ja. Mhm. Und es passiert unbewusst. Und deshalb ist es wichtig, dass es so eine Instanz gibt im Krankenhaus, die immer wieder auch daran erinnert. Es gibt diese ethischen Grundsätze und wie können wir die wieder ins Bewusstsein holen der Menschen und der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Letztlich glaube ich, dass ein gutes ethisches Gefühl im Krankenhaus auch wirtschaftlich einen Nutzen verspricht, weil man sich nicht abarbeitet an ethischen Konflikten auf der Station, an unterschiedlichen moralischen Vorstellungen. Und wir haben das Glück im Krankenhaus, dass die Geschäftsführung uns da sehr, sehr positiv gegenübersteht, uns auch da fördert und die Arbeit des Ethikkomitees fördert, auch Fortbildungen fördert. Das ist ganz wichtig und bei uns im Krankenhaus wirklich gegeben.
Wie machen Sie denn auf sich aufmerksam? Ich meine, jeder, der den Eingang betritt, sieht zwar diesen Briefkasten, kann es vielleicht nicht gleich da zuordnen. Und wie machen Sie, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, Werbung für dieses Komitee, dass es sie gibt und dass man auf sie zukommen kann, wenn Bedarf besteht?
Also eine Möglichkeit ist durch Öffentlichkeitsarbeit. Zum Beispiel hatten wir vor einiger Zeit einen Artikel in der Rheinpfalz. Ich glaube, in der PZ war es auch drin gestanden. Dieser Podcast dient ja auch diesem Zweck. Es wird einen Tag der offenen Tür geben am Krankenhaus. Da werden wir auch vertreten sein und die Arbeit des Ethikkomitees vorstellen. Ja, auf der Homepage auch, wo da man ja gezielt auch danach gucken muss, wenn man das suchen will. Wir haben auch einen Flyer, der im Krankenhaus ausliegt. Das sind so die Hauptwege, wie wir aufmerksam machen.
Wir haben eingangs auch schon kurz darüber gesprochen, was ansteht. Stichwort Leitbild, was Sie gerne auf den Weg bringen möchten, einfach um das Bewusstsein dafür auch in verschiedenen Bereichen des Krankenhauses zu schärfen. Es ist jetzt, 2009 war es ja, als es die ersten Überlegungen gab, 15 Jahre her, als es losging mit dem Ethikkomitee am Krankenhaus in Pirmasens. Wenn wir zum Schluss unseres Gesprächs noch ein bisschen nach vorne schauen, wo gibt es denn so Stellschrauben, von denen Sie sagen, da könnte man es noch weiterentwickeln in der Arbeit, oder gibt es denn Wünsche für eine Optimierung dieses ganzen Projektes?
Also was uns vorschwebt, da hatten wir auch eine Fortbildung in diese Richtung, ist ein Konzept, was in der Schweiz am Basler Kantonsspital entwickelt wurde, nennt sich METAB und ist ein Eskalationsmodell, ein Stufenmodell. Das heißt, es gibt in der ersten Stufe Flyer, ein Leporello für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wo die in Situationen, die sie vorfinden in ihrer Arbeit, ethisch relevanten Situationen, einfach auch mal nachgucken können. Wie sind denn die Prinzipien, diese ethischen Prinzipien, an denen wir uns orientieren wollen und wie können wir dann entscheiden? Die zweite Stufe ist, es gibt Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die dann nochmal besonders geschult sind. Das können Praxisanleiter, Praxisanleiterinnen sein. Und die sind dann anfragbar von den Mitarbeitern. Die können also auf einem sehr niedrigen Level einfach mal Kollegen fragen, wie ist denn das jetzt aus ethischer Sicht, wie könnte man das machen? Im Bildungszentrum werden auch mittelfristig auch so Lernlabors eingerichtet werden. Da könnten auch solche Fortbildungen dann stattfinden. Dann gibt es im nächsten Schritt, im Schritt 3, ethische Fallberatungen auf Station, die nicht von jemand aus dem Ethikkomitee geleitet werden, sondern wo dann diese qualifizierten Mitarbeiter einfach die Moderation des Gesprächs übernehmen und ethische Fallgespräche leiten, sodass es direkt auf Station mit allen Beteiligten gemacht werden kann. Und erst im vierten Schritt ist dann das Ethikkomitee, das einen Fall berät. Ich halte das für sehr sinnvoll und in der Fortbildung, die wir da hatten von einer der Autorinnen dieses Modells, war das auch sehr einleuchtend erklärt und ja, die Teilnehmer aus unserem und Teilnehmerinnen aus unserem Ethikkomitee waren sehr angetan von diesem Modell. Wir wollen demnächst also auch in Gespräche gehen mit Mitarbeitern im Krankenhaus und schauen, dass wir dieses Modell auch bekannter machen und bewerben.
vielleicht ein Modell, das schon bald Schule machen wird, hier hoffentlich, am Krankenhaus in Pirmasens. Ich würde Ihnen gerne zum Schluss noch eine Frage stellen, die wir allen Gesprächsteilnehmerinnen und Teilnehmern dieses Podcasts gestellt haben. Wir dürfen ja diesen Podcast für den Ruheforst Südpfälzer Bergland in Wilgertswiesen produzieren. Und da sind wir beim Thema Wald. Und ich würde gerne zum Schluss auch von Ihnen wissen, was gibt Ihnen Wald? Was nehmen Sie im Wald mit? Welche Bedeutung hat Wald für Sie?
Also ich würde tatsächlich jetzt gern auf den Ruheforst des Pfälzer Bergland schauen, weil ich das sehr gerne bin und auch gelegentlich schon dort beerdigt habe. Das ist wieder die andere Hälfte meiner Stelle. Und da ist nicht nur der Wald, sondern auch der Berg mit Wald. Und aus theologischer Sicht ist für mich der Berg immer ein Ort der Gottesnähe. Es ist ein Ort der Ruhe, ein Ort des Daseins, ein Ort der Geborgenheit und ein Ort auch der spirituellen Empfindung. Das ist für mich sowohl der Wald, aber wenn er oben auf dem Berg ist, noch mehr. Und insofern glaube ich, dass gerade dieser Ruheforst so ein ganz guter Ort ist, insbesondere auch für die Angehörigen, da zu spüren, ja, mein Angehöriger, der verstorben ist, ist eingeborgen in so eine ganz große Liebe, in eine Ruhe, in eine Geborgenheit.
Sagt Bernd Adelmann. Mit ihm habe ich heute gesprochen über das Ethikkomitee am Pirmasenser Krankenhaus. Ich darf mich sehr herzlich für das Gespräch an dieser Stelle bei Ihnen bedanken. Mir hat es sehr viele neue Erkenntnisse gebracht. Danke, dass Sie auch da so ein bisschen aufmerksam gemacht haben auf Ihre Arbeit. Und ich hoffe, wenn wir da im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit als kleiner Podcast etwas dazu beitragen können, und dann tun wir das auch sehr, sehr gerne. Weiterhin viel Erfolg für diese Arbeit, für dieses Projekt, auch im ganzen Team, und ich drücke die Daumen, dass Ihre Zukunftspläne, die wir gerade auch gehört haben, so ein bisschen in die Tat umgesetzt werden können.
Vielen Dank Ihnen, Herr Daub.
Das war Unendlich Wald, unser Podcast für den Ruheforst Südpfälzer Bergland in Wilgertswiesen. Die nächste Folge kommt dann am dritten Freitag im September. Mein Name ist Michael Daub. Passen Sie auf sich auf. Bis dahin alles Gute.
Das war Unendlich Wald. Der Podcast vom Ruheforst Südpfälzer Bergland. Besuchen Sie uns im Internet unter www.ruheforstwilgertswiesen.de.